Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Am 13. August 1831 stirbt in Cardiff in Wales ein 23-jähriger Mann am Galgen. Der Mann heißt Dick Penderin, so spricht man das aus, Dick Penderin. Und seine letzten Worte sind die: Gott, hier herrscht Ungerechtigkeit. Ihm wird vorgeworfen, bei einem Arbeiteraufstand einen Soldaten mit einem Bajonett verletzt zu haben. In einer Stadt mit einem leider für mich unaussprechlichen Namen, deswegen versuche ich es erst gar nicht, in Wales, ist es zu einem Aufstand der Minenarbeiter gekommen, aus den Kohlebergwerken dort. Und die Armee hat diesen Aufstand blutig niedergeschlagen. Und zwei Männer werden beschuldigt, diesen Soldaten mit dem Bajonett verletzt haben. Neben Dick Penderin sein Cousin Louis Lewis, warum auch er immer der denselben Vor- wie den Nachnamen hat, aber anscheinend ist es so. Letzterer, Louis Lewis, war nachweislich beteiligt an diesen Aufständen. Penderin streitet das ab. Der verletzte Soldat kann keinen von beiden als den Täter identifizieren. 11.000 Unterschriften gehen als Petition ein, dass Penderin unschuldig ist. Eine Zeitung setzt sich für ihn ein. Ein Seelsorger, der mit ihm spricht, ist nach dem Gespräch mit ihm von dessen Unschuld überzeugt. Lewis wird schließlich begnadigt. Und die Hinrichtung von Penderin wird ausgesetzt um 2 Wochen, aber dann vollzogen. Zumindest einer der Aufrührer soll als Exempel quasi bestraft werden. So scheint es jedenfalls. 43 Jahre später wird ein Mann namens Parker auf dem Sterbebett gestehen, dass er die Tat begangen habe und nach Amerika geflohen sei. Und kurze Zeit später, also daraufhin wird dann kurze Zeit später auch ein Mann namens Abbott zugeben, unter Eid gegen Dick Penderin ausgesagt zu haben und ein Meineid geleistet zu haben. In Wales gilt er als Märtyrer der Arbeiterbewegung. Ihr habt wahrscheinlich noch nie was von ihm gehört und ihr werdet seinen Namen noch wieder vergessen, und das kann man auch, das ist nicht schlimm. Denn seine Geschichte ist nur eine, ich kannte sie nicht, ich schätze mal, die meisten von euch kannten sie nicht, ne? Ist nur eine von Millionen Geschichten von erlebter Unfairness. Menschen widerfährt Schlimmes zu Unrecht. Vieles von dem, was Menschen Schlimmes zu Unrecht erleben, ist nicht so schlimm wie das, was er erlebte, aber es ist dennoch Unrecht, ungerecht. Und natürlich gibt es Unfairness auch noch im größeren Stil als jetzt hier bei einem Justizirrtum, der irgendwie natürlich mit Machtinteressen durchwirkt war, des 19. Jahrhunderts. Es gibt noch Schlimmeres. Es gibt sogar Ungerechtigkeit ohne so richtige Hauptschuldige. Man kann es gar niemandem so richtig anlasten. Nämlich dann, wenn Unfairness Teil des Systems ist. Eines Systems, unter dem oder aus dem die einen Vorteile ziehen und das auf dem Rücken der anderen lastet. Aber die Vorteile daraus ziehen, die sind gar nicht darauf aus oder direkt darauf aus, die anderen zu benachteiligen. Aber das System funktioniert so. Und deshalb passiert es. So, also immer wenn wir Ungerechtigkeit begegnen, im großen oder im kleinen Stil oder sogar in diesem systemischen Stil, ob wir es jetzt an unserem eigenen Leib erleben oder ob wir es mit jemandem miterleben, erhebt sich in uns die wütende Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Die wütende Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Das darf so nicht sein. Und wenn wir irgendwie mit der Möglichkeit rechnen, dass es Gott gibt, oder wenn wir ganz sicher sind, oder wenn es ihn geben könnte, je nachdem, wo du so stehst, ja, dann kommt zu dieser wütenden Sehnsucht nach Gerechtigkeit noch eine Frage dazu, nämlich die Frage, Wo bist du in all dem, Gott? Ach so, Moment, dazu will ich noch was sagen. Wo bist du in all dem, Gott? Gleich kommt ein Clip, ich dachte, der käme jetzt schon, aber diese Folie hier, die muss ich noch. Also, um euch kurz mit in die Reihe zu nehmen, aus der wir kommen und wo heute der letzte Tag ist. Wir sind in den letzten 3 Wochen ja 3 Sehnsüchten nachgegangen und hier vorne seht ihr alle 4, aber die ersten 3 haben wir schon abgehandelt. Sehnsüchte, von denen wir glauben, allen Menschen sind sie bekannt, sind unsere Hauptsehnsüchte und wir leiden aber an dem Nicht-Gestilltsein dieser Sehnsüchte. Und wir haben gesagt, eigentlich muss Gott, falls es ihn gibt, auf diese Sehnsüchte eine Antwort haben, wenn der Glaube an ihn Sinn machen soll. So. Und dann haben wir über die Sehnsucht nach Sinn gesprochen, also verleiht Gott meinem Leben Bedeutung? Und über die Sehnsucht nach dem Guten und Schönen, so haben wir es genannt, hier vorne steht hässlich, die Sehnsucht nach dem Guten und Schönen, also sozusagen kann Gott einen Weg, kennt Gott einen Weg, so ganz platt mal gesagt, zu einem glücklicheren Leben. Dann die Sehnsucht nach Beziehung, also ist man mit Gott weniger allein? Und heute die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. So. Und ich glaube, deswegen steht dieses Thema am Ende, ich glaube, diese letzte und 4. Sehnsucht ist die schwerwiegendste von allen. Diese Frage heute als Frage nach Gott formuliert, ist die schwerwiegendste. Dass diese Welt so unfair ist, ist das stärkste Argument gegen die Existenz eines liebenden Gottes. Ich lese gerade ein Buch von einem Pastor, der seinen Glauben verloren hat, weil er der Ungerechtigkeit begegnet ist, und zwar in den Kindern, für die er ein Sozialprojekt gegründet hat, denen er versucht zu helfen durch sein Sozialprojekt. Und er und sein Team geben diesen Kindern Liebe und Sinn und Selbstwert. Und dann sagt er, und dann weiß ich aber abends immer, dass sie zurück in ihre Familien und in ihr Umfeld gehen. Und ich weiß, dass sie dem ausgeliefert sind dort. Sie sind dort der Ungerechtigkeit ausgeliefert und niemand schützt sie. Auch ein Gebet nicht, so sagt er. Also wenn man angesichts von Ungerechtigkeit versucht zu glauben oder am Glauben festhalten will, dann erhebt sich diese Frage. Ich habe sie vorhin schon mal gesagt und jetzt formuliert sie jemand anders.
Wo bist du? Kannst du mir nicht sagen, wo du bist? Denn ehrlich gesagt, manchmal sehe ich dich nicht. Ich wach schon mal am Morgen auf und bin mir nicht mal sicher, ob und wenn ja, was ich überhaupt noch glaub. Wo bist du? Nenn mich Schwätzer oder Ketzer, aber ich frag mich oft in meinem Leben. Ist es so, dass Gebete wirklich was bewegen oder bleiben die Worte an der Zimmerdecke kleben wie Spinnweben? Wo bist du? Und während ich nachdenkend dasitze, erreicht mich die Nachricht, dass ein Freund nicht mehr da ist. Panik, als klar ist, dass das real ist, und wie soll ich akzeptieren, dass sowas dein Plan ist? Sie sagen Unfall, manche Schicksal, andere Fügung, einige Zufall. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wo bist du? Ganz im Ernst, lässt du dich blicken im Schmerz oder überlässt du uns einfach uns selbst? Wo bist du? Hast du den ersten Menschen gefragt, als dieser die Entscheidung traf, nicht zu hören auf deinen Rat und Warnungen mit Füßen trat? Und vielleicht habe ich kein Recht zu fragen. Auch keinen Grund, mich zu beklagen, aber wenn du mich fragst, darf ich dann auch dich fragen, wo bist du? Und warum gibst du auf warum nie eine Antwort? Ich fand dort, wo sie mir Antwort versprachen, nur Schubladen. Vollgestopft mit Phrasen und weiteren Fragen, die allesamt die Sehnsucht und das Echo von wo bist du in sich tragen. Ich schalte den Fernseher an, um abzuschalten, und muss so denken. Wo bist du an geschlossenen Grenzen, wo Menschen vor Kämpfen fliehen und in Wellen der Ablehnung ertrinken? Hochwasserpegel, Höchststand weltweit durch Tsunamis unserer Gleichgültigkeit. Du sagst, du bist der gute Hirte. Bist du dann da in Krisenherden und Kriegsgebieten? Wo bist du zwischen Granaten und Landminen und in dem Land mit Minen, in denen Kinderhände unseren Luxus garantieren? Wo bist du?
Marco Michalczyk, wir wissen noch nicht genau wann, aber demnächst mal zu einem Poetry-Workshop hier haben. Wer sich dafür interessiert, das ein bisschen zu lernen. Also diese Frage, wo bist du? Wo bist du angesichts von Leid, das einfach zufällig passiert? Das ist schon eine schwere Frage, aber es ist noch die leichtere. Ja, also wäre Penderyn 1831 in Cardiff von einem Pferdefuhrwerk überfahren worden, dann würden wir heute nicht über ihn reden. Auch solches Leid beschwört die schwierige Warum-Frage herauf, wenn wir es erleben. Aber Leid durch nicht einfach Pech, sondern Ungerechtigkeit ist noch die lautere Frage. Menschen tun anderen Schlimmes an und kommen damit durch. Und man kann nichts ändern. Und Gott schaut nur zu? Oder schaut er eben nicht zu, weil er gar nicht ist? Dieser Gedanke liegt nah, wenn man Ungerechtigkeit erlebt. So, also vielleicht zweifelst du genau deshalb an Gott. Vielleicht kannst du deshalb nicht glauben oder nicht mehr glauben. Wenn das so ist bei dir, dann sage ich dir Folgendes. Es mag jetzt überraschend sein, aber dann sage ich dir, das ist gut. Es ist gut. Das ist sehr gesund. Denn du machst die Augen nicht zu, um glauben zu können. Du machst die Augen nicht zu, um glauben zu können. So ein Glaube, der die Augen zumacht, ist nur Selbsttäuschung. Also diese Frage heute, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, ist eine schwerwiegende. Und wenn du sie hast, solltest du sie lieber zulassen, als die Augen zumachen. Kann Gott Erlösung von Ungerechtigkeit? Und wenn ja, wie? Und wenn du jemand bist, der das gerne glauben würde, dann komm mit mir auf einen Weg. Mir hilft dieser Weg, den ich jetzt mit euch durch die Predigt gehe, mir hilft er zu glauben, angesichts von Ungerechtigkeit. Und dieser Weg fängt so an, eigentlich habe ich ihn jetzt schon angefangen, indem ich vorhin gesagt habe, du, der du wegen der Ungerechtigkeit in dieser Welt nicht glauben kannst, du bist schon näher dran an Gott, als der, der den Zweifel einfach verdrängt. Du bist schon näher dran an Gott, als der, der den Zweifel einfach nicht zulässt, damit er dann glauben kann. Du bist näher dran an Gott, weil auch aus Gottes Sicht diese Frage eine schwerwiegende ist. Die Bibel ist voll von Menschen, die mit dieser Frage kämpfen und die Gott anklagen und wo bist du fragen. Die Propheten des Alten Testamentes zum Beispiel, die pfeifen auf eine Religiosität, die die Augen zumacht, die Gott abfeiert und das Unrecht akzeptiert oder es toleriert oder es sogar unterstützt. Und Gott pfeift auf so eine Religiosität auch. Also ein leidenschaftlicher Zweifel, wo bist du Gott, ist näher am Wesen Gottes dran als ein blinder, gleichgültiger Glaube. Das ist schon der erste Schritt zu glauben. Der zweite Schritt auf diesem Weg, die Unfairness, ist aus Gottes eigenem Erleben die schwerwiegendste Sache dieser Welt. Die schwerwiegendste Frage, das schwerwiegendste Problem aus seinem eigenen Erleben. 1800 Jahre vor Dick Penderyn wurde schon einmal ein junger Mann hingerichtet, den man für einen Aufrührer hielt und der getötet wurde, um die Ruhe im Land zu bewahren, um ein Exempel zu statuieren. Einer, der unschuldig war. Und seine letzten Worte waren ein bisschen anders. Nicht Gott, hier ist Ungerechtigkeit. Seine letzten Worte waren: Es ist vollbracht. Irgendwie scheint dieser Mann gewusst oder geglaubt oder gemeint zu haben, geahnt zu haben, dass sein Leben so enden wird. Und irgendwie scheint er gemeint zu haben, dass es auch so enden muss. Jedenfalls starb er an schlimmster Unfairness, einem Justizskandal. Aber es scheint, als habe er es fast gewollt, bewusst angesteuert. Als habe er gewusst, dass auf diese Art und Weise es eine Antwort auf die Frage, wo bist du und was tust du gegen Ungerechtigkeit, geben kann. So, diesem Mann, in dem Gott uns besuchte, hätte ich fast gesagt, dem wurde nachgesagt. Die, die ihn kannten und das aufschrieben, die sagten, dieser Mann lebte für Gerechtigkeit und er starb für Gerechtigkeit. Und jetzt will ich euch einfach, ich habe einfach das Matthäusevangelium durchgelesen, quer gelesen und ein paar Stellen rausgezogen. Ich will euch kurz in Berührung mit diesem Mann und seinem Leben bringen. Nur Stellen aus dem Matthäusevangelium. Wo die stehen, ist ganz egal. Ihr seht sie hier vorne. Bevor dieser Mann geboren wird, steht über seinem Leben, eigentlich würde ich es euch gerne einfach nur lesen lassen, aber dann können die, die den Podcast hören, nichts damit anfangen. Da steht über seinem Leben, seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Steht über seinem Leben. Wer ist uns? Das ist die Frage. Mit wem ist dieser Gott? Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen, er verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und er heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. So wurde er über Galiläa hinaus und in ganz Syrien bekannt. Also dieser Mann verkündet eine bessere Welt, eine Gott-ist-mit-uns-Welt und er bringt sie zuerst und vor allem den Leidenden. Den Leidenden. Das kann man, das darf man nicht übersehen, wenn man sich mit Jesus beschäftigt. Was waren die Leute, mit denen er vor allem zu tun hatte? Seine berühmteste Predigt beginnt so. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Und jetzt kann man sich fragen, was ist das hier? Ironie? Oder Utopie oder reale Hoffnung? Eine Antwort darauf zu geben, ist nicht einfach. A nicht, B nicht, A, C. Ne? So. Frag dich, was ist es? Was hörst du hier? Was glaubst du? Und dieser Jesus hat eine fast, aus unserer Sicht, fast irrsinnige Vorstellung, wie diese Gerechtigkeit real werden könnte. Er sagt Dinge, die so klingen. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Liebt eure Feinde. Und den Religiösen, die seine völlige Distanzlosigkeit, kann man fast sagen, zu den Verachteten, zu den Randleuten, die ihm das vorwerfen. Denen sagt er, geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Und er zitiert dann aus dem Alten Testament, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Also Opfer ist hier kultisches Opfer gemeint. Ich übersetze jetzt mal frei, Barmherzigkeit will ich und nicht Gottesdienste. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und letzte Stelle, einer fragt ihn, was das Wichtigste aller Gebote sei. Und er bekommt diese Antwort, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Alles gesagt. So, also dieser Mensch, von dem die Autoren des Neuen Testaments behaupten, so wie er, so ist Gott. Sie sagen sogar, das ist fleischgewordener Gott. Menschgewordener Gott. Dieser Mann sagt, liebt eure Feinde. Was Gott von euch will, ist Barmherzigkeit. Liebt, liebt. Man kann es darauf zusammenfassen. Das ist alles, was er möchte. So, also ich komme nochmal zurück. Wenn du Gottes Existenz bezweifelst, vielleicht weil du diese Welt so erlebst, wie sie ist, dann wäre der nächste Schritt zu überlegen, löst das hier etwas in mir aus? Okay, ob es Gott gibt, ich weiß nicht. Aber das hier, daran könnte ich vielleicht glauben, an Liebe, als das einzige Heilmittel, was ich mir vorstellen könnte, an dem unsere Welt genesen könnte. Wenn du das glauben kannst, bist du so nah dran an Gott. So nah dran an dem, was Jesus über Gott sagte und was er wollte, dass die Leute über Gott verstehen. Im Stil der alten Propheten sagt er, solche gelebte Liebe, Gerechtigkeit, die kommt durch Barmherzigkeit zu denen, die am Boden liegen, zu den Armen, zu den Kranken, zu den Schwachen, zu den Unterdrückten. So kommt sie in die Welt, so entsteht das Reich Gottes. Im Grunde hat er gesagt, wir brauchen nicht Religion, wir brauchen eine neue Welt. durch Lieben wird sie Wirklichkeit. Also Jesus von Nazareth, was immer du von ihm halten magst, wer das war, er verkörperte das und er forderte es. Er verkörperte es und er forderte es. Wenn ich also nach einem Funken Hoffnung suche für mich, für eine gerechtere Welt, wenn ich die Ungerechtigkeit sehe und ich suche nach einem Funken Hoffnung, dann ist es dieser Mensch und das, was er gesagt hat und das, was er getan hat, der mich wie kein anderer mit Hoffnung inspiriert. Das ist noch nicht Glaube und Gewissheit und Sicherheit oder so, aber ich finde nirgendwo wie hier bei diesem Mann Hoffnung. Wenn Gott irgendwo auf dieser Welt zu finden ist, dann hier, so meine ich. Bei dem, was er sagte und was er tat, in diesem Menschen. So, aber der Weg ist noch nicht am Ende. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Am Ende, kurz bevor er an Ungerechtigkeit stirbt, und wir müssen gleich noch darüber reden, warum es so scheint, dass er das willentlich tut, spricht er vom Weltgericht. Ihr merkt, das ist heute, ich drehe mich nicht um eine Bibelstelle, ja, ich gehe so einen Weg mit euch. Weltgericht. So, die Vorstellung vom jüngsten Gericht, die ist für, behaupte ich mal, für viele von uns. Oh, jetzt redet ihr über das Weltgericht, oh nein. Ja. Aus Sicht des Unterdrückten ist ein Gericht, in dem Recht gesprochen wird, das Beste, was passieren kann. Das, wonach er sich sehnt. Ein Gericht, ein Weltgericht ist für den Unterdrückten nichts anderes als Erlösung. Wir müssten das mal aus dieser Sicht sehen. Ein Gott, der ankündigt, eines Tages werde ich die Dinge zurechtrücken. Eines Tages wird wirklich Schluss sein. Eines Tages werden die Weggesperrten und die Vergewaltigten und die Ausgebeuteten und die Verleumdeten und die Vergessenen, eines Tages werden sie zu ihrem Recht kommen. So ein Gott ist nicht ein Gott, vor dem man Angst haben muss. So einer ist eigentlich der, auf den man seine letzte Hoffnung setzen kann. Also in dem Volk, zu dem Jesus gehört, da ist die Rede vom jüngsten Tag, vom Tag des Herrn, so nannten sie das, das ist ein Sehnsuchtsbegriff. Ein Sehnsuchtsbegriff. So, jetzt lese ich diesen Text. Das ist ein längerer Text. Die wichtigsten Verse seht ihr gleich da, aber ich lese erst mal vor. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er im königlichen Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Matthäus 25 ist das. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihnen die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König zu ihnen sagen, König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden und ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er antworten, ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Ich habe etwas länger überlegt, ob ich euch diesen Text zumute, vor allem wegen dem Schluss. Man kann ja dann einfach auch vorher aufhören zu lesen, ne? Das ist aber nicht fair, Bibeltexten gegenüber. Soll ich euch diese Worte antun, in denen es um etwas geht, was wir gemeinhin Hölle nennen? Vielleicht hast du jahrelang in deiner Kindheit oder so unter Angst vor der Hölle oder so etwas gelebt. Wir schreiben das Jahr 2015, aber es gibt das heute noch, eine religiöse Erziehung, die Gott als jemanden beschreibt, der leider, leider einige von uns in die Hölle schicken musste, leider, leider sogar einige viele und vielleicht, wenn du Pech hast und nichts dagegen tust, auch dich. So, oder vielleicht ist das einer der Dinge, warum du Schwierigkeiten hast mit dem Christentum, dieser Gedanke. Siehst das wirklich kritisch? Ich kann jetzt nicht in ein paar Sätzen das Thema behandeln, aber wenn du aus solchen Gründen Schwierigkeiten mit Gott und Glauben hast, dann sage ich nochmal sowas Ähnliches wie vorher. Das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen, das ist ein Zeichen dafür, dass du ein Gefühl dafür hast, dass ein Gott, vor dem man Angst haben muss, kein Gott sein kann, dem man vertrauen kann. Aber gut, trotzdem können wir, ich kann da jetzt nicht drauf eingehen, wir können diesen Text jetzt nicht einfach umbauen. Jesus redet hier von einem ewigen Feuer. Aber fällt dir auf, und das macht diese Erziehung, die ich eben beschrieben habe, eigentlich unmöglich, fällt dir auf, was aus seiner Sicht entscheidend ist, ob man nach links oder nach rechts geht. Nichts von dem, was für die Religion entscheidend scheint. Ja? Also muss man getauft sein? Also hier sagt er jedenfalls nichts davon. Muss man Mitglied einer Kirche sein oder vielleicht sogar einer ganz bestimmten Kirche? Kein Wort hier davon. Oder Jesus, hast du mindestens vergessen zu erwähnen, dass man der christlichen Religion angehören sollte? Es steht hier nichts davon. Hier in diesem Text steht nichts davon. Oder sollte man nicht mindestens sagen, also glauben müsste man? Nichts, sagt er. Und vielleicht, was wurde dir beigebracht, was dich dann leider, leider in die Hölle vielleicht führen könnte? Zum Beispiel eine unanständige Sexualmoral oder so? Sagt er hier nichts von. Unreinheit, was auch immer das sein mag, Zweifel, Unglaube, nichts hier. Ich glaube fast, wenn Jesus hier wäre, er würde sagen, um Gottes Willen, jetzt habt ihr diesen Text gelesen und am Ende redet ihr über die Hölle? Gut, das ist ja jetzt nur meine Schuld, nicht eure, ne? Aber versteht ihr nicht, worum es hier geht? Worum es hier geht? Wovon dieses Bild handelt mit den Schafen und den Ziegen? Es handelt erstens davon, was Gott wirklich wichtig ist. Und das ist etwas anderes. Es ist nämlich das, wie seid ihr mit denen umgegangen, die Hilfe brauchten? Das ist Gott wichtig. Wie seid ihr mit denen umgegangen? Da hatten Leute Hunger und Durst, was habt ihr gemacht? Da waren Leute fremd, blieben sie es, auch nachdem sie euch getroffen haben. Da waren Leute nackt, habt ihr sie weiterfrieren lassen? Da waren sie krank und im Gefängnis, habt ihr sie wenigstens besucht? Oder habt ihr sie vergessen? Also dieser Text beschreibt, was Gott wichtig ist, wo sein Herz schlägt. Und das schlägt bei ganz anderen Themen. Und es lässt auf eine überraschende Weise, so muss man es mal sagen, ne, irgendwie das weg, was wir meinen, was Gott vielleicht wichtig sein könnte. Hier lässt Jesus das weg und beschreibt auf erschütternde Weise etwas, was ihm wichtig zu sein scheint, mir aber oft nicht. So muss ich das leider sagen. Ich frage, wo Gott bist du? Wo bist du in all der Ungerechtigkeit? Und es scheint fast so, als ob er fragt, ja, wo bist du? Wo bist denn du eigentlich? Das ist das eine, was diese Geschichte sagt. Wo seid ihr? Wo wart ihr? Und das zweite, das ist das Entscheidende jetzt in dem Text, der Text sagt etwas darüber, wo Gott ist. Wo er ist. Er ist der Hungernde, er ist der Durstende, er ist der Frierende, er ist der Kranke, er ist der Gefangene. Wenn man das auf die Spitze treiben will, dann kann man sagen, Gott fragt, wo wart ihr, als ich eure Hilfe brauchte? Ist jetzt das Bild auf die Spitze getrieben, aber das ist manchmal ganz gut, um sich deutlich zu machen, was hier eigentlich steht. Zumindest kann man sagen, wenn Jesus zeigt, wie Gott ist, wenn er das wusste und hier in diese Sätze packt, dann ist Gott einer, der sich so sehr mit den Leidenden identifiziert, dass man ihn dort findet. Fast will man sagen, nur dort findet. Das ist vielleicht übertrieben, aber dort findet. In dieser Story sind die, die Jesus in Richtung Himmel schickt, Leute, die gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Also man kann ja fast sagen, wenn du das tust, Menschen lieben, die Hilfe brauchen. dann hast du quasi Gott gefunden. Selbst wenn du ihn gar nicht erkannt hast. Ich bleib jetzt einfach bei dem, was dieser Text sagt. Ja. Wo haben wir dich denn getroffen? Wenn ihr diesen Leuten geholfen habt, dann habt ihr es mir getan. Kommt in das Reich Gottes. Also Gott findet man mitten im Leid der Welt. Das wäre die Aussage hier. Wo ist er? Mitten im Leid der Welt. Und jetzt schauen wir diesen Poetry-Text zu Ende an. Ihr wisst vielleicht noch, wo es endete. Ne? Wo bist du in all dem?
Und ich ertappe mich dabei zu fragen, wie es die Psalmisten hinbekamen, nach verselangem Klagen am Ende deinen Namen groß zu machen, zu dir aufzuschauen, und was übrig bleibt, ist dann Vertrauen. Irgendwie, und ich frag mich wie. Klar, Glaube ist ein Überzeugtsein von etwas, das man nicht sieht. Aber manchmal wünsche ich mir umso mehr, es wäre umgekehrt und ich könnte unbeschwert sehen und greifen, was ich so nicht begreife. Und ja, mir geht es gut. Ich habe Millionen Gründe, dankbar zu sein, aber macht es das nicht umso schlimmer? Denn wenn das wirklich alles Segen und von dir gegeben ist, tut mir leid, warum ist der Segen dann so unfair verteilt? Darf ich das überhaupt sagen? Mir anmaßen, dich anzuklagen? Und hast du nicht gesagt, wer dich sucht, von dem lässt du dich finden? Irgendwie komisch, aber hast du nicht sogar gesagt, du bist in mir drin? Und vielleicht geht das doch wirklich zu weit, weil meine Anklageschrift bereits beim Unterzeichnen meinen eigenen Namen schreit. Wo bist du? Hast du nicht gesehen, wo wir waren? Und wenn du doch kannst, warum hast du nichts dagegen getan? Beschämtes Erkennen, du könntest mich dasselbe fragen. Hast du uns nicht erwählt? Gesagt, ihr seid das Licht der Welt, und wenn das stimmt, wieso ist es hier dann nicht so hell? Und ich beginne zu begreifen, dass meine anfänglichen Fragen und Zweifel in Wahrheit die Antworten sind, dass jede Not, die ich sehe, mich einlädt, ihr zu begegnen. Oh, was für ein tiefes Geheimnis, dass der Schöpfer des Universums in mir, der so klein ist, daheim ist. Wo bist du? Du lebst in mir und willst durch mich Menschen begegnen, Hoffnung säen, damit sie Hoffnung sehen. Und das klingt so verstandübersteigend extrem und trotzdem auch so wunderschön. Lass mich mit deinen Augen sehen, auch wenn das heißt, ich sehe oft nichts vor lauter Tränen. Sind wir nicht dein Leib, deine Körperteile? Also lass uns doch deine Hände sein, die helfen und die Wunden heilen. Füße, die herbeieilen, um Frieden zu verbreiten, und Arme, die sich weit öffnen, um die willkommen zu heißen, die wo sie daheim waren und nicht bleiben können. Lichter der Welt, Feuerzeuge, Taschenlampen und Flutlichter. Die Frage ist nicht, wo ist er, sondern wo sind wir? Wo bist du? Und sehe ich zu oder lasse ich zu, dass am Ende des Tages meine eigene Frage zu mir spricht? Vielleicht wie für mich in einem Gedicht, vielleicht auch nicht. Was am Ende bleibt, ist die Frage, wo du bist.
Seid ihr den Weg gedanklich mitgegangen? Ich habe am Anfang gesagt, wir erleben Ungerechtigkeit, und das lässt in uns diese schwerwiegende Frage entstehen: Wo bist du, Gott? Ich habe gesagt, dieser Zweifel ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Dann habe ich gesagt, Jesus Christus, der an Ungerechtigkeit starb, lebte für Gerechtigkeit. Er lebte sie wirklich und er forderte die, die ihm folgten, auf sie zu leben. Liebt eure Mitmenschen, liebt eure Feinde. Und dann habe ich gesagt, er dreht die Frage letztlich um in diesem Weltgerichtsbild da, ne? Nicht, wo seid, wir fragen, wo bist du? Und er sagt, wo seid ihr? Wo wart ihr? Seid ihr bei denen, die Hilfe brauchen? Und er sagt gleichzeitig, dort findet ihr mich. Sucht mich genau da, wo ihr an der Welt leidet. Sucht mich mal dort. So, jetzt müssen wir noch einen Schritt gehen. Denn der Weg ist für mich jedenfalls an dem Punkt noch nicht zu Ende. Denn vielleicht hast du jetzt gemerkt, dass plötzlich du oder ich jetzt auf der Anklagebank sitzen. Und da sitzen wir nicht gern. Plötzlich heißt es, wo bist denn du? Wo bin ich? Bin plötzlich ich, der die Welt retten soll. Und ich sitze da nicht gern, weil ich nicht gern angeklagt bin und weil ich weiß, ich kann sie nicht retten. Und ich denke daran, dass ich eigentlich, ein kleines Beispiel, seit 2 Wochen weiß, was die Telefonnummer eines Menschen ist, der Leute sucht für Hausaufgabenhilfe, für Flüchtlingsjungs, 100 Meter von mir entfernt. Seit 2 Wochen habe ich die Telefonnummer und ich habe keine Zeit, anzurufen. Na, das hätte ich schon, aber ja, ist jetzt nicht gemacht. Also hier heißt es, wo wart ihr denn? Und ich denke an solche Dinge. Und es ist ein Scheißgefühl, sagen zu müssen, ich bin so nicht, wie Jesus diese Menschen beschreibt, die Gott braucht, um diese Welt zu einer gerechteren Welt zu machen. Ich bin so nicht. Ich handle so nur in meinen edelsten Momenten. Die Wahrheit ist, ich habe nicht genug Mitgefühl eigentlich. Und zu wenig Selbstlosigkeit. Und ja, ich spüre oft Barmherzigkeit, aber ob ich dann daraus eine Tat werden lasse? So, und wenn ich da stehe, dann brauche ich etwas, das das Ziel meines Weges heute ist. Es ist der Grund, warum Jesus von Nazareth am Kreuz starb und glaubte, das sei der einzige Weg, um Gerechtigkeit möglich zu machen. Diese Leute, die damals dafür verantwortlich waren, dass er dort starb, die waren Leute wie du und ich im Grunde. Die ließen sich von der Masse mitreißen. Die hatten vielleicht nicht genug Mut, um zu sagen, das ist doch nicht richtig. Die wandten sich vielleicht einfach ab. Oder sie glaubten wirklich, es ist richtig so. Aus ihrer religiösen Überzeugung heraus. Das waren Leute wie du und ich. Und die letzten Worte, die er vor seinem Tod sagte, die waren nicht nur die ich eben gesagt habe. Es ist vollbracht. Sondern es war auch noch ein anderer Satz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das waren Leute wie du und ich. Und Jesus sagt, Vater, vergib ihnen. Also was ich brauche, ist das hier. Gnade. Gnade ist Gottes Mitgefühl mit uns, wenn ich kein Mitgefühl in mir finde. Seine Selbstlosigkeit, wenn es mir nur um mich geht. Gottes Erbarmen. Und das Brauchen, Gnade, brauche ich nicht nur als Opfer von Ungerechtigkeit, sondern gerade als Täter. Mittäter, nicht Verhinderer, wie auch immer. So, und es gibt aus Gottes Sicht offensichtlich nur einen Weg zu einer gerechteren Welt und der heißt Gnade. Und zwar auf die bedingungsloseste Weise Gnade. Wenn man Gott ist, und von dem Weg der Gnade überzeugt ist, wenn man Gott ist und gar nicht anders kann, weil man liebt, dann bringt das den Tod. Gott findet man also wirklich bei den Gefangenen, wirklich unter den Nackten, wirklich bei den Verdurstenden, wenn man Jesus anschaut. Gottes Gerechtigkeit heißt Gnade. Gottes Gerechtigkeit ist dasselbe wie Gnade bei ihm. Und zwar Gnade jedem gegenüber. Jedem gegenüber. Und darum kostet sie so viel. Gottes Gnade stirbt an menschlicher Ungerechtigkeit. Das passiert da am Kreuz. Aber wenn du diesen Weg bis dahin gegangen bist, dann spürst du vielleicht die Kraft, die von so einer Gnade, oder du kannst es auch Liebe nennen, ausgeht. Wenn du diese erdrückenden Gottesbilder, die du vielleicht aus deiner Kindheit mitgenommen hast oder was weiß ich, wenn du die beiseite schiebst und siehst diesen Mann am Kreuz, von dem du möglicherweise überhaupt nicht sicher bist, was du von ihm halten sollst, ja, ob das wirklich Gott ist. Die Menschen, die das glaubten, die sagten das, weil sie ihn haben auferstehen sehen oder weil sie dem Auferstandenen begegnet sind. Aber wenn du jetzt da stehst und diesen Menschen siehst, wenn du bis dahin mitgehst, dann kannst du vielleicht hören, wie der Schöpfer des Universums dir sagt, ich bin dir gnädig. Und du hast keine Ahnung, wie gnädig. Da siehst du so göttliche Selbstlosigkeit, die du vielleicht in dir nicht findest. Und ahnst etwas von dem Mitgefühl und von der Barmherzigkeit, die auch dir gilt. Und du beginnst zu glauben, das könnte real sein. Also weiter kann ich, glaube ich, mit dir den Weg nicht gehen. Irgendwo da wird Glaube geboren. Vielleicht beginnst du es auch nur zu hoffen, dass es wahr sein könnte. Jesus würde, glaube ich, das schon Glaube nennen. Ich jedenfalls sehe keinen anderen Weg, wie diese Welt durch Leute wie mich zu einem besseren Ort werden könnte, außer Leute wie ich sind Leute, die wissen, Gott ist mir gnädig. Gerechtigkeit und Gnade ist bei Gott dasselbe. Das würde ich Erlösung nennen. Damit schließen wir unsere Reihe ab. Das würde ich Erlösung nennen. Davon lebe ich, das rettet mich. Davon könnt ihr leben, das rettet euch. Und das kann die Welt retten, wenn wir als Begnadigte mit anderen gnädig umgehen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.